An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Seemann ging hinaus zu sehen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und zugleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sproßten auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Hört ihr nun das Gleichnis vom Seemann? So oft jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit, der Betrug des Reichtums und Vergnügungen ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du heute unsere Herzen vorbereitest, Herr. Dass unsere Herzen so sind wie der Acker, auf den der Same fällt, auf den dein Wort Gottes fällt. Und ich bitte dich einfach, hilf uns, Herr, dass wir unser Herz aufmachen, dass wir unseren Verstand aufmachen, dass wir hören wollen und dein Wort in uns reinlassen. Bitte hilf uns, Herr, dass wir verstehen, was du sagen willst und veränder unser Leben, Vater. Wir brauchen das. Amen. Die Woche habe ich ein Thema vorbereitet, das ich dann gestern verworfen habe. Ich habe schon alles fertig, Konzept und wirklich wunderschön mit halt Bibelstelle und roter Faden und alles. Und gestern am Abend war ich auf dem Weg zur Geburtstagsfeier von Mirko und da ist ganz klar gekommen, hey, na, ich habe der Gemeinde was anderes zu sagen. Und ich tue mir voll schwer, weil es nicht nur leichte Worte sind. Und ich wünschte mir, ich könnte jetzt einfach so Verheißungen sagen und euch ermutigen, dass ihr alle rausgeht und dann denkt, oh, heute dasselbe, der hat gut gepredigt, ich fühle mich gut, ich bin ermutigt für die Woche. Und ich lese einfach zwei Stellen vor. Jesaja 1, Vers 18. Dann lasst uns doch miteinander rechten, sagt der Herr. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie weiße Wolle. Und Jesaja 58, die Verse 11 bis 12. Der Herr wird dich beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Nachkommen werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen: die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Das wären super Verheißungen, oder? Wenn ich euch das sage und ihr, wow, ja, wir sind die, wir werden aufbauen, wir werden, aber Aber diese Verse, die stehen alle in einem Kontext. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, Gott möchte da den Finger drauflegen. Und also wir hören viele Predigten über die Liebe Gottes. Und das ist die Wahrheit. Gott liebt uns. Das ist ganz klar. Sein Wort sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und er liebt jeden Einzelnen von euch. Und egal, was ihr macht, Gott wird euch immer lieben. Das ist 100% klar. Aber ich werde eh auch auf die Liebe noch zurückkommen. Aber zuerst über etwas reden, was nicht klingt wie Liebe. Und es ist voll ein schweres Thema. Oder ich hab selber fast nie Predigten über das Thema gehört. Und genau. Aber ich lese jetzt einfach den Kontext von den beiden Stellen, die ich gerade gelesen habe. Jesaja 1, Abvers 11 und dann Jesaja 58. Jesaja 1, Vers 11. Warum bringt ihr mir so viele Opfer, spricht der Herr? Ich bin eure Widder als Brandopfer und das Fett des Mastviehs leid. Mir gefällt das Blut eurer Opfertiere, Opferstiere, Lämmer und Ziegenböcke nicht. Wer hat von euch verlangt, meinen Vorhof zu zertrampeln, um vor mein Angesicht zu kommen? Hört auf, mir solche verlogenen Opfer zu bringen. Das Räucherwerk, das ihr mir bringt, finde ich abscheulich. Eure Neumondfeste und Sabbatfeiern, eure sündigen Zusammenkünfte und Versammlungen kann ich nicht aushalten. Ich verabscheue eure Feste und Neumondfeiern. Sie sind mir zuwider. Sie belasten mich. Ich bin es leid, sie länger zu tragen. Wenn ihr nun eure Hände hebt, werde ich meine Augen von euch abwenden. Betet, so viel ihr wollt, ich werde nicht hinhören. Denn eure Hände sind blutbefleckt. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Schlechtes zu tun und lernt Gutes zu tun. Schafft Recht, weist Übeltäter zur Ordnung. Verhelft den Weisen zu ihrem Recht. Tretet für die Witwen an. Und dann lasst uns doch miteinander rechten, sagt der Herr. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie weiße Wolle. Was sagt Gott hier? Er sagt nicht, dass er Opfer eigentlich nicht mag. Er sagt an anderen Stellen, in den ganzen Gesetzen, er sagt, hey, bringt mir Opfer, macht das, macht diese Feste, kommt am Sabbat zusammen, macht das alles, sagt er. Aber in der Stelle, das klingt so, als würde er sagen, hey, hört's auf, ich will euren Lobpreis nicht hören, ich will alles, was ihr macht, gar nicht hören, hört auf damit. Aber das sagt er hier nicht. Er sagt gleichzeitig, während ihr zu mir kommt und betet und Opfer bringt, gleichzeitig macht ihr böse Taten, ihr tut Schlechtes, ihr schafft Unrecht und ihr unterdrückt Waisen und Witwen, die Armen in der Gesellschaft. Ich lese jetzt noch aus Jesaja 58, Abvers 2. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und ihr übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das etwa ein Fasten sein, das ich liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch erniedrigt? An dem er wie ein Grashalm seinen Kopf senkt? Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterdrückt habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und Heimatlose gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn und verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Entferne das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Und dann wird der Herr dich beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst. Und du bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Und tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und auch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Und das waren jetzt lange Bibelstellen, aber ich glaube, von allen Worten, die ich sage, sind meine eigenen Worte, weiß nicht, das viel dabei, was unnütz ist oder nicht so wichtig. Aber das Wort Gottes, da weiß ich mit Sicherheit, jedes einzelne Wort ist es wert, gesagt zu werden und ist nicht unnötig. Also in der Stelle jetzt mit Jesaja 58, da sagt Gott wieder so, hey, ihr fastet, ich möchte das gar nicht. Aber eigentlich sagt er wieder, das wie ihr fastet, ist nicht, was ich möchte. Er sagt hier zum Beispiel, während ihr fastet, zankt ihr und streitet und schlagt mit gottloser Faust zu. Und ich weiß nicht, ich kenne die meisten von euch nicht und ich schaue jetzt ganz nett aus und bin gut gekleidet. Wer mich in der Früh gesehen hat, weiß, dass ich vor 1,5 Stunden noch ganz anders ausgesehen habe. Und wir achten so auf unser Äußeres. Aber im Samuel, 1. Samuel steht, wir sehen nicht, der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Gott sieht, was im Herzen ist. Und darum geht es heute. Ich möchte wirklich zu euch sprechen und euch auffordern, wenn ihr euer eigenes Leben betrachtet, läuft da alles richtig? Vielleicht habt ihr keine Arbeit, die unterdrückt, aber wie schaut es in eurer Familie aus? Wie geht ihr mit den Kindern um? Wie geht es mit der Ehefrau um? Schlagt ihr mit gottloser Faust zu? Unterdrückt ihr andere Menschen? Erpresst ihr andere Menschen physisch, psychisch? Und ich möchte sagen, ich sage das, das klingt hart, aber ich sage es in Liebe und ich hoffe, ihr werdet zum Ende von der Predigt auch verstehen, was ich damit meine. In den beiden Stellen geht es Gott eigentlich darum, dass wir nicht nur äußerlich fasten, beten, Opfer bringen sollen, sondern was Gott am wichtigsten ist, ist das Herz. Und ich lese jetzt noch eine Stelle aus Micha 6, Verse 6 bis 8. Wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälbern bringen? Hat der Herr Gefallen daran, wenn ich ihm 1000 Widder darbringe oder unermessliche Ströme von Öl? Soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen, meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Und dann sagt er in Vers 8, Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, dass ihr liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und dass ihr demütig vor Gott euer Leben führt. Und in meiner Elberfelder, da gibt es einen Querverweis, da gibt es lauter so Querverweise und die sind so hilfreich. Und das eine zu 5. Mose 10, die Verse 11 bis 13. Und da steht, was Gott wirklich wichtig ist. Und da steht: Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen, ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst, dir zum Guten. Es ist ganz klar, was Gott wichtig ist. Sind unsere Lieder eigentlich nicht so wichtig? Und wir sprechen oft über Lobpreis, dass das ein Lebensstil ist und unsere Handlungen, unser Verhalten, alles das, unser Herz, das, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit der eigenen Familie umgehen, das ist Lobpreis. Aber der schönste Lobpreis, also das Schönste ist, wenn man lebt, gottesfürchtig lebt und dann zum Gottesdienst kommt und Gott anbetet. Paulus sagt: Ich möchte, dass überall heilige Hände erhoben werden, dass Männer ihre heiligen Hände erheben, nicht um zu schlagen, nicht um fertig zu machen, nicht um Gewalt auszuüben, sondern ihren Platz einzunehmen und heilig zu sein. Wir sind berufen, heilig zu sein, so wie Gott heilig ist. Und wenn wir einen Lebensstil haben, der stimmt, der in Ordnung ist, dann nimmt Gott sehr gerne unser Fasten an. Dann hört er gerne und sieht: Okay, ich bin krank, ich brauche Heilung, und bete. Und dann hört Gott, das war in der Stelle drinnen, ihr könnt es nachlesen, Jesaja 58. Aber wir müssen uns selbst fragen: Hey, wo stehe ich? Lebe ich wirklich nach dem, was Gott möchte? Fürchte ich Gott, so wie es hier steht? Was fordert der Herr, denn Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten? Und das ist das Thema Gottesfurcht. Über das habe ich noch nicht viele Predigten gehört. Aber das ist so wichtig. Wenn wir Gottesfurcht nicht haben, sondern nur Liebe predigen, dann gerät unser Gottesbild aus der Balance und wir denken: Egal, was ich mache, ist ja wurscht, es ist eh Gnade da. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe vor einigen Monaten, vor einem halben Jahr, irgendwann habe ich so gebetet und auf einmal denke ich mir: Hey, ich habe gerade vorgesündigt und es hat mich nicht mal berührt. Ich habe gerade vor etwas gemacht, ganz bewusst, was nicht in Ordnung ist vor Gott, und es hat mich nicht mal gejuckt, nicht mal gekratzt. Und das ist Gnade, das ist so eine Gnade, dass ich das erkennen durfte. Und ich hab dann gebetet, ich habe gesagt: Hey Gott, bitte, was ist falsch mit mir? Was fehlt mir? Und er hat dann gesagt: Du fürchtest mich nicht. Du hast keinen Respekt vor mir. Du liebst mich. Du sagst, du liebst mich. Du sagst, du folgst mir nach. Du gehst jeden Sonntag in Gottesdienst. Du gehst in den Hauskreis. Du machst Jüngerschaft mit anderen, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Du dienst in der Gemeinde. Du machst so viel, aber du fürchtest mich nicht. Und es ist so eine Gnade, wirklich, dass ich einfach das erkennen durfte. Und ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt: Okay, ich muss das ändern. Ich glaube, der Schlüssel zu dem, wie wir leben, auch ob ich Dinge tue, keine Ahnung, ob ich eine Beziehung habe und weiß, das führt mich eigentlich weg von Gott, oder ob ich sogar Dinge tue, weiß nicht, noch also schlimmere Sachen, und ich denke mir, Gott sieht das eh nicht, oder Gott juckt das eh nicht, weil er liebt mich sowieso, egal was ich mache. Aber Gnade ist nicht da, um ausgenutzt zu werden, sondern es ist Gnade, dass wir mit Gott gehen dürfen und dass wir uns an seine Gebote halten, dass wir das erkennen dürfen. Und jetzt einfach ganz kurz zu Gottesfurcht. Was bedeutet das? Und da möchte ich gleich zuerst sagen, oh, danke sehr. Was es nicht ist. Gottesfurcht heißt nicht, Angst zu haben vor Gott, Angst zu haben, dass man nicht in den Himmel kommt, weil man nicht gut genug ist, oder Angst zu haben, dass, keine Ahnung, einem irgendwas passiert, dass Gott mich straft und so. Nein, wir leben Gott sei Dank im Gnadenjahr des Herrn. Und ja, es ist ganz klar, Gott liebt uns und du kannst nichts tun, um aus Gottes Liebe rauszufallen. Und wenn du Jesus nachfolgst, und gestern habe ich mit Freunden drüber geredet, beim Essen, und eine Freundin hat gesagt so, ja, ich bete jeden Tag eigentlich so, Gott, zeig mir, prüf mich, bin ich irgendwo auf falschem Weg? Und ich glaube, wenn du das machst, dann brauchst du keine Angst haben, dass du nicht in den Himmel kommst oder was weiß ich, oder Angst vor Gott brauchst du nicht haben. Gottesfurcht bedeutet was ganz anderes. Es ist eine ganz natürliche Reaktion. Das ist wie wenn du in den Zoo gehst und dann gehst du zum Löwenkäfig und merkst auf einmal, das Glas, das da sein sollte, ist nicht da. Dann hast du auf einmal wirklich Furcht, also weil du die Wahrheit siehst, der Löwe, er ist nicht zahm. Die Narnia kennen, die wissen, worauf ich referenziere. Aslan ist nicht zahm. Er ist kein zahmer Löwe. Gottes Furcht ist, wenn wir erkennen, wer Gott wirklich ist, wenn wir die Wahrheit klar sehen. Und ich bin so dankbar, dass ich einige Male im Leben so klare Sicht gehabt habe auf, wer Gott ist. Und ich möchte einfach eine Stelle, Lukas 5, vorlesen, wo das einer erlebt hat. Und das ist bei der Berufung. Jesus war schon bekannt bei den Jüngern, aber sie waren noch nicht seine Jünger. Und da heißt es, er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus und die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote an Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Also Gottes Furcht wird da ganz, ganz schön dargestellt. Und es entsteht einfach daraus, dass man einen klaren Blick drauf hat und erkennt, oh Mann, das ist Gott. Das ist so wie, wo Jesus Wind und Wellen sagt, seid still, es ist still. Die Jünger so, what the heck, wer ist dieser Mensch? Und sie sind von Entsetzen erfüllt. Diese Ehrfurcht zu haben, zu erkennen, wer Gott ist, das ist wirklich Gnade. Das ist so eine Gnade. Genau. Ja. Es gibt eine Sache, die halt oft so gesagt wird. Manche vertreten auch so Theologien, so, ja, wenn man einmal gerettet ist, ist man immer gerettet. Ich sehe das in der Bibel überhaupt nicht. In der Bibel steht ganz klar, also gibt es Aufforderungen, so pass auf, dass du dein Heil nicht verlierst, spiel dich nicht mit dem Feuer. Und ich möchte euch sagen, spielt euch nicht mit der Sünde. Denkt nicht so, ja okay, ich habe jetzt schon so oft gesündigt, ist egal. Sondern nehmt es ernst. Geht auf Freunde zu, redet mit denen. Sagt, hey, ich möchte da rauskommen. Hey, ich habe ein Aggressionsproblem. Bitte hilf mir, bet mit mir, hilf mir da raus. Macht das, nehmt es ernst. In Philipper 2, Vers 12 steht zum Beispiel, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das steht im Neuen Testament, also Gottesfurcht ist so sehr Neutestamentliches. Aber gleichzeitig steht auch, denn Gott ist es, gleich im nächsten Vers, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt. Also, und das ist so ein Dualismus, so zwei Dinge, die zusammenspielen. Wie bei der Bekehrung. Wenn ich mich bekehre, ist es nicht, weil ich das gemacht habe, geschafft habe, sondern es ist reine Gnade von Gott. Aber ich muss auch etwas machen. Ich muss mich entscheiden und ich muss es annehmen. Genauso ist es damit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ich kann mein Heil nicht bewirken. Aber Gott, der das Wollen schafft, der das Vollbringen auch schafft, dass ich es wirklich durchziehe, er macht das. Aber ich selber, wenn ich an der Position bin, und ich war öfters dort, wo ich gemerkt habe, ich habe dieses Wollen nicht, ich habe dieses Vollbringen auch nicht. Was ist meine Aufgabe? Ich entscheide mich dazu. Ich sage, Gott, ich will dir nachfolgen. Ich sündige und manchmal will ich das sogar, aber ich will, dass ich es nicht will. Und bitte Gott, hilf mir. Und wir sind eigentlich als Christen immer bedürftige Menschen. Deshalb nehmen wir das Abendmahl. Wir brauchen es. Wir brauchen es immer wieder. Wir als Christen sind bedürftige Menschen. Und genau. Und bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Entscheidet euch. Spielt nicht mit der Sünde. Ich habe da aufgeschrieben, Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Ja, also zudem, dass nicht jeder, der mal gläubig war, oder der nicht mal jeder, der sich Christ nennt, kommt in den Himmel. Das ist sehr harter Tobak. Aber da steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und ich glaube, mit dem Hintergrund von Jesaja verstehen wir, was er meint mit ihr Übeltäter. Weil sie sagen, hey, wir haben ja Dämonen ausgetrieben, Wunder gemacht, wir haben das und das gemacht, wir haben lauter geistliche Dinge getan, in deinem Namen sogar. Aber das, was Gott kritisiert, auch im Alten Testament, ist geistliche Dings, wenn du jeden Sonntag herkommst und Lobpreis machst und so, das heißt nicht, dass dein Herz in Ordnung ist. Du musst dein Herz in Ordnung bringen. Und wenn du jeden Tag sagen kannst, hey Gott, prüf mich. Und wenn du siehst, da habe ich gelogen, da habe ich gestohlen, da habe ich schlecht über jemanden geredet, da habe ich jemanden verletzt, geh hin und bring das in Ordnung. Gott möchte ernst genommen werden. Und ja, und ich glaube, er ist der es wirklich verdient. Es gibt noch eine noch schwierigere Stelle in Hebräer 10. Da möchte ich nicht die ganze Stelle vorlesen, weil ich eh schon... aber der letzte Vers von dieser Stelle ist Hebräer 10, 31. Und da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief einfach, es ist schrecklich oder es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist nicht zahm, Gott ist nicht nur ein lieber Großvater, der mit dir spielt und du machst den Blödsinn und er sagt, ah, ist schon in Ordnung. Nein, er ist gerecht, er ist ein heiliger Gott. Ja, und jetzt haben wir aber das Problem, wir wissen, was im Wort Gottes steht. Wir sollen nicht sündigen, wir sollen nicht Schlechtes tun und wir sollen Gutes tun. Aber wie schaffen wir das? Wer von euch hat schon geschafft, einen Tag ohne Sünde zu leben? Eine Woche, ein Monat oder ein Jahr? Wer hat geschafft, sein Leben lang ohne Sünde zu bleiben? Heißt das, wir sind alle Sünder und es bringt eh gar nichts, was wir machen? Und Gott wird uns verurteilen, weil es ein gerechter Gott. Wie schaffen wir das, dass wir, kennt ihr das? Ich kenne das von daheim, wenn ich auf den Knien bin und bete und sage, hey Gott, ich möchte dir nachfolgen. Gott, ich möchte für dich leben. Aber wie soll ich das machen? Ich habe so oft schon versagt. Ich werde wieder versagen. Und du weißt das. Wie kannst du mich lieben? Wie kannst du mich annehmen? Es ist ja hoffnungslos. Ja, gestern haben wir eben geredet und einer hat gesagt, wie ist Veränderung möglich? Wie kann ich mich verändern? Und da ist auch die gute Nachricht, das ist auch ein Geschenk und Gnade von Gott. Da gibt es schon eine Verheißung im Alten Testament, in Hesekiel 36. Soll ich es vorlesen? Und ich werde, also Hesekiel 26, Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich werde euch ein fleischernes, ein weiches Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk sein, und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von allen euren Unreinheiten. Das ist eine Verheißung von Hesekiel. Joel sagt dann, und er wird den Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf Mägde und Knechte. Und ich glaube, also für mich ist das der Schlüssel eigentlich. Ich kann nicht gerecht sein, ich kann nicht gut sein. Gestern hat auch einer gesagt, so manchmal kommen die Versuchungen, wenn man halt so jeden Tag betet, so prüf mich, prüf meine Wege. Und dann irgendwie merkt, okay, da kommt nicht wirklich was. Ich bin eh ein recht guter Christ. Kommen die Versuchungen, verleitet zu werden, ich schaffe das eh irgendwie. Ich habe dann eine schlechte Erfahrung gemacht. Im Frühjahr, ich habe so 2 Wochen oder so, es war so viel zu tun. Und dann bin ich gar nicht zur stillen Zeit gekommen, zum Gebet, zur Bibellese. Und nach 2 Wochen merke ich irgendwie, ich bin so aggressiv, so ungeduldig. Ich bin so leicht gereizt und ich bin wirklich schlecht drauf und so. Und da habe ich gemerkt, ich bin nicht so, wie ich bin, weil ich das bin, sondern weil Gott mich so macht. Weil ich jeden Tag, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, ich merke, dass er mein Leben verändert. Und das kann ich wirklich bezeugen. Ich bin heute noch Christ. Ich glaube an Gott und ich folge Jesus nach. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich bin 100.000% überzeugt davon, weil ich eine lebendige Beziehung mit Gott lebe, weil ich zu Hause mit Gott rede, weil ich sein Wort lese und weil ich merke, wie er mein Leben verändert. Und jetzt zum Abschluss möchte ich einfach nur vielleicht das wichtigste Erlebnis, das ich mit Gott in meinem Leben gehabt habe, einfach mit euch teilen. Und das war, ich war 19, ich war gerade mit dem Bundesheer fertig, habe begonnen zu studieren und war dann in der Halbgasse bei so einem Abendgottesdienst. Vielleicht wissen das manche noch, da war ein Prediger aus Argentinien, der hat in Gefängnissen gepredigt und es sind so tausende Menschen zum Glauben gekommen und ich weiß nicht mehr, was er gepredigt hat, aber er hat am Schluss einen Aufruf gemacht und er hat gefragt, wer von euch ausgerüstet werden möchte der soll nach vorne kommen. Und ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, was er gepredigt hat, aber ich habe in meinem Herzen so stark wie noch nie vorher gespürt, ich möchte ausgerüstet, weil ich bin schwach und ich bin, also in Offenbarung gibt es so eine Stelle, ich bin schwach und ich bin krank und arm und nackt und ich habe eigentlich gar nichts. Und ich bin dann vorgegangen und während ich mich angestellt habe, also es ist noch niemand zu mir gekommen, um für mich zu beten und auf einmal bin ich einfach zu Boden gefallen und ich habe geweint wie noch nie zuvor in meinem Leben, weil ich erkannt habe, dass ich ein sündiger Mensch bin. Und ich war damals, ich war ein guter Christ, ich war eh ganz in Ordnung. Aber in dem Moment hat Gott mir klar gemacht und ich habe zwei Dinge so klar gesehen wie nie zuvor in meinem Leben. Ich habe gesehen, Sam, ich bin so schmutzig, ich bin so schmutzig, obwohl ich eher ein guter Christ bin, aber da ist nichts Gutes in mir und ich bin so sündig. Und das Zweite, Gott liebt mich so sehr und ich bin am Boden gelegen auf meinen Knien und habe geweint und habe gesagt, hey Gott, was, vergib mir, ich habe so Buße getan, ich habe gesagt, ich will mein Leben umkehren, bitte vergib mir. Und das Zweite war, warum liebst du mich so sehr? Was siehst du an mir, das so liebenswert ist? Was siehst du an mir, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast, dass ich leben kann heute? Und in dem Moment, das war der Moment, wo ich die Geistestaufe erlebt habe, wo ich einfach gebetet habe, Gott, weiß nicht, mach mich rein, mach mich sauber und warum liebst du mich so? Warum liebst du mich? Und in dem Moment habe ich dann begonnen, einfach in Zungen zu reden. Ihr könnt meine Eltern fragen. Seitdem ich, glaube ich, 5 bin, also seitdem ich mich erinnern kann, haben meine Eltern für mich gebetet, mit mir gebetet, dass ich die Geistestaufe empfange. Wo ich 11, 12, also nicht jeden Tag oder so, aber immer wieder, alle paar Monate haben wir uns zusammen, haben gebetet, dass ich die Geistestaufe erlebe. Und ich habe sie nie bekommen. Dann bin ich irgendwann 18 geworden, Matura, habe Bundeswehr gemacht, dann habe ich begonnen zu studieren und da ist dann das passiert. Und ich weiß nicht, ob du die Geistestaufe hast oder nicht oder ob du schon vielleicht lange betest dafür und oft enttäuscht worden bist. Aber wenn ich in die Apostelgeschichte reinschaue, ich sehe, das ist ein ganz, ganz klares Zeichen. Also das ist etwas, was bei jedem passiert ist. Und es ist etwas Sichtbares passiert, weil die Jünger kommen wohin, dann beten sie und dann sehen sie, oh, der Geist Gottes ist auf alle gefallen. Das muss irgendwie sich ausgewirkt haben. Und bei mir, also wenn ich jetzt mein Erlebnis nehme, dann kann ich das so interpretieren, vielleicht sind wirklich die Leute auf den Boden gefallen und haben gesagt, hey Gott, haben Buße getan, wirkliche Buße. Ja, also und ich glaube, Geistestaufe, Pfingsten ist auch der Schlüssel. Und das ist nicht zufällig, dass das da passiert ist, damals bei den Jüngern. Weil Jesus ist gestorben, auferstanden, er ist ihnen begegnet. Die Jünger waren verängstigt, die waren alle zu Hause, haben sich eingesperrt. Und dann sagt er, okay, ich gebe euch den Auftrag, geht hinaus in alle Welt, aber wartet in Jerusalem. Wartet unbedingt, geht nicht in eurer eigenen Kraft, geht nicht von dem, was ihr wisst und gesehen habt. Wartet unbedingt. Und dann kommt Pfingsten und dann werden sie ausgerüstet und dann sind Stellen in der Bibel, wo sie vor dem Hohen Rat stehen und sagen, ihr habt Jesus gekreuzigt. Wo Petrus vorher gesagt hat, nein, ich weiß nicht mal, wer dieser Jesus ist. Und diese Veränderung, die Befähigung, dass wir leben können und den Auftrag Jesu annehmen können, dass wir das Leben als Christ überhaupt leben können, das bewirkt der Geist Gottes. Und ich glaube, diese Schlüsselstelle ist wirklich die Geistestaufe. Und wer das noch nicht hat, ja, ich werde heute noch einen Aufruf machen, aber jetzt an die, die schon die Geistestaufe haben, die in Zungen sprechen und beten, ich bitte euch echt, nützt das. Ich mache keine stille Zeit, wo ich nicht auch in Zungen bete, einfach weil mein Geist da wirklich direkt mit Gottes Geist reden kann. Und das verändert mich. Ich wäre heute nicht derselbe Mensch, wenn ich Geistestaufe nicht erlebt hätte. Und ich aus eigener Erfahrung, wenn Gott dich heute nicht tauft im Heiligen Geist, dann gib nicht auf, sondern jag dem nach. Wirklich, bleib dran. Das ist eins der wertvollsten Dinge. Ohne dem, ich wüsste nicht, ob ich heute noch an Gott glauben würde. Ich wüsste nicht, wo ich wäre, wirklich. Das ist keine Übertreibung. Also wenn wir Veränderungen erleben wollen, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, zwei Dinge. Eins ist Buße. Das heißt einfach Entscheidung zum Umkehren. Das ist auch wieder eine Entscheidung von mir und von Gott, der die Gnade schenkt zur Buße. Und ich glaube, du brauchst eine Begegnung mit Gott. Wenn du Gott begegnest und siehst, wer du bist in Wahrheit und wer Gott wirklich ist, ich glaube, dann sagst du, hey Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und ja. Okay. Ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, einfach für Gebet. Das heißt, wenn du vielleicht angesprochen worden bist, gerade am Anfang, dass du siehst, hey, mein Leben ist nicht ganz in Ordnung und du möchtest das in Ordnung bringen, dann ist es wirklich gut, wenn du es zu jemandem bekennst. Du musst nicht nach vorne kommen oder so. Du kannst es auch einem Freund sagen, am Guten. Oder du kannst doch gleich Dinge bereinigen. Wenn du merkst, hey, ich muss mein Leben ändern, ich möchte Buße tun, ich möchte zu Gott, ich möchte diese Klarheit haben, zu sehen, wer ich bin und wer Gott ist, dann kannst du auch vorkommen oder zum Kreuz kommen, für dich beten lassen. Wenn du eine Begegnung mit Gott haben willst, dann, ja, mein Tipp ist wirklich, bitte Gott, wenn du kein Wollen hast, sag Gott, hilf mir, dass ich will. Hilf mir, dass ich will. Gib mir Feuer, gib mir Hunger nach dir. Ich habe keinen Hunger, ganz ehrlich, aber ich will dir nachfolgen wollen. Dann mach das. Und du kannst auch vorkommen und auch für dich beten lassen. Und auch für die Geistestaufe. Genau, wenn jemand sagt, ich habe das noch nie erlebt, das, was du erzählt hast, Sam, ich habe das noch nie so erlebt. Komm vor und lass für dich beten. Gott ist da und er liebt dich. Und ja. Ich bete noch zum Abschluss. Lieber Vater, ich danke dir so, dass du barmherzig und gnädig bist, indem du auch die Wahrheit sagst, indem du ganz klar sprichst und auch wenn es weh tut oder hart rüberkommt, das kommt aus dem Herzen, weil du nicht willst, dass irgendwer verloren geht. Du willst nicht, dass irgendwer hier ist mit einem geteilten Herz und rausgeht und danach wieder weiterlebt, wie er selber will oder sie selber will. Du willst, dass wir dir nachfolgen und du willst, dass wir dich lieben mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele, mit all unserer Kraft. Und Vater, ich danke dir, dass ich das kennen darf. Ich danke dir, dass ich dich kennen darf. Dass ich mit dir gehen darf und dass ich erleben darf, wie du mein Leben bereicherst, wie du mein Leben so veränderst. Und du hast Dinge gemacht, wo ich gedacht habe, das kann ich nie verändern. Und du hast mir klar gezeigt, wer ich bin und wer du bist. Und ich danke dir so, dass ich sagen darf, ich liebe dich und ich will dir nachfolgen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist und ich wünsche das wirklich jeden hier und ich bitte dich, Vater, komm. Heiliger Geist, wir bitten dich. Wir bitten dich, dass du kommst, dass du hier fällst, dass du Sündenerkenntnis schenkst, dass du uns bewusst machst, wenn wir irgendwo falsch, verkehrt laufen oder verkehrt gehen. Vater, ich bitte dich, Herr, dass hier jeder Mensch rausgeht und klar eine Entscheidung getroffen hat und sagt, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Und Vater, wo wir versäumt haben, einfach dich zu suchen, dein Wort zu lesen überhaupt, dass du überhaupt sprechen kannst. Ja, ich bitte dich, schenk uns einen neuen Willen, schenk uns ein Wollen, schenk uns auch Disziplin. Das ist sowas Gutes, dass wir dich suchen und sagen, hey, du bist mir so viel wert. Ich fange den Tag mit dir an oder ich beende den Tag immer mit dir. Schenk uns einen Hunger nach dir. Heiliger Geist, komm du. Komm du, schenk du echte Buße. Schenk du echte Sündenerkenntnis, Gotteserkenntnis. Komm du, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Also ihr seid eingeladen, wer angesprochen ist, ihr könnt miteinander beten am Platz, wer mit Freunden oder so, wer jetzt niemanden wirklich gut kennt oder wer von jemand anderem gebeten möchte, kommt einfach zum Kreuz, wir sind da und wir beten, genau, wir nehmen uns Zeit für das, ja.